Anstoß, der Fußball-Podcast.
Sag mal, wie machen wir das denn jetzt? Wie nennen wir denn jetzt die Folge? Wenn zwei sich streiten, freut sich Heidenheim? Oder wenn der SC Freiburg seinen Braga Frühling erlebt?
Oder Braga Schinken, ne? Braga Schinken, eingerollt. Und mittendrin gibt es auch noch den Hamburger Sportverein, der mit stehenden Ovationen Luka Vucevic verabschiedet hat nach nur einer Saison. Oder beziehungsweise war das ein Tschüss? Und wir wissen ja, dank Heidi Kabel, das Tschüss in Hamburg heißt ja auf Wiedersehen. Und wir sagen, wir sind erschöpft, wir sind müde, wir haben große Augenringe und...
Ja, ihr wisst ja, große Ereignisse werfen Schatten unter die Augen und so, ja.
Hafengeburtstag in Hamburg, Michael Augustin hat sich verausgabt, irgendwo zwischen Holsten und Astra-Mische, Kiez-Mische war wahrscheinlich heute zu finden. Wir nehmen zum ersten Mal seit Gedenken der Menschheit wieder nicht gemeinsam an einem Ort auf, sondern du bist im Kult-Podcast-Keller und ich bin im noch nobleren Nobelviertel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch so ein bisschen was in den Knochen. Ich war auf einem Junggesellenabschied und das tut eigentlich immer so ein bisschen weh. Also entweder einfach nur, wenn man es beobachtet, wo man denkt so, oh mein Gott, das willst du nicht erleben. Und wenn du es erlebst, sagst du, ich möchte es auch nicht erleben. Und damit herzlich willkommen. Es ist Sonntag, ungewöhnlich. Der Michael Augustin sitzt auf gepackten Koffer. Nein, er fährt noch nicht zur WM, sondern er fährt nach Langeoog.
Genau, wir haben Ferien in Hamburg, Pfingstferien und Montag, morgen am 11. Mai. Heute, Aufnahmesituation hast du gerade richtig beschrieben, 10. Mai, 20.40 Uhr, es wird langsam dunkel in Hamburg. Heute sind die Koffer noch nicht gepackt, aber morgen setze ich über mit meiner Familie vom Festland in Ostfriesland auf die ostfriesische Insel Langeoog. Da bin ich dann bis Freitag und verbringe da mit meinen großen und kleinen Mädels, ich habe ja mittlerweile mehrere Frauen und mehrere Kinder, mein Kurzurlaub. Und zum Junggesellenabschied habe ich natürlich nochmal eine ganz entscheidende Frage. War der Bräutigam als Hase verkleidet oder wie habt ihr ihn zum Affen gemacht?
Ja, nee, gar nichts. Also weder noch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das ja immer ganz schlimm, dass man dann irgendwie auch jemanden sozusagen zum Affen machen muss oder dass das im Prinzip so, weißt du, du triffst dich eigentlich mit deinen besten Freunden und dann ist eigentlich so, dass Oberste, was auf der Tagesordnung steht, dass man den anderen irgendwie lächerlich machen muss. Das will mir noch nicht so richtig einleuchten. Genauso wenig wie die Situation des FC St. Pauli, bei der man ja auch denken muss, so, also jetzt, man spricht ja immer von diesem, hat jemanden in die Show geholt. Und ich meine, wenn jemand ja nun wirklich auch nochmal jemanden in die Show geholt hat, dann war es der FC St. Pauli, ne?
Ja, in Heidenheim vor zwei Wochen 0-2 verloren. Hat die Heidenheimer wieder stark gemacht. Die holen dann sensationell einen Punkt bei den Bayern, hätten das Spiel fast noch gewonnen in München und haben jetzt mit 3-1 beim 1. FC Köln gewonnen und sind heute an diesem Sonntag in der Tabelle am FC St. Pauli vorbeigezogen. St. Pauli mittlerweile 18., Heidenheim 17., Wolfsburg 16. Alle haben 26 Punkte. Es kommt zum Showdown am letzten Spieltag. Dann spielt Heidenheim zu Hause gegen Mainz 05 und der FC St. Pauli parallel ab 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt ist mittlerweile die Konstellation wegen der Tordifferenz eingetreten, dass ein Sieg von St. Pauli nicht zwangsläufig zum 16. Platz reicht. Denn wenn Heidenheim gegen Mainz noch höher gewinnen sollte als St. Pauli gegen Wolfsburg, dann wäre der FC St. Pauli trotzdem abgestiegen. Was für eine Ausgangssituation. Über die werden wir reden und auch über den SC Freiburg, der es ins Europa-League-Finale geschafft hat, spielt am 20. Mai in Istanbul gegen Aston Villa und über den FC Bayern, der es nicht ins Champions-League-Finale geschafft hat. Das findet am 30. Mai in Budapest statt und ich finde es ein bisschen gut, dass die Bayern es da nicht hingeschafft haben. Nee, eigentlich war ich für die Bayern gegen PSG, so ehrlich muss ich sein, aber ich bin am 30. Mai, du warst auf einem Junggesellenabschied, ich bin demnächst auf einer Hochzeit, du ja wahrscheinlich auch, aber die Hochzeit, zu der ich eingeladen worden bin, findet tatsächlich am 30. Mai statt, wenn auch das Champions-League-Finale jetzt zwischen Paris und Arsenal ausgetragen wird. Und ich glaube, wenn die Bayern da gespielt hätten, dann wäre ich nicht mit voller Konzentration bei der Hochzeit gewesen. Dann hätte ich mich mal vielleicht zwischendurch mit dem Handy in eine stille Ecke verzogen, hätte den Livestream gestartet und hätte da mal hingeguckt. Dann hätten sich vielleicht ein paar mehr Menschen um mich herum versammelt. So ist das ganz gut für den Frieden der Feier und für die Braut und den Bräutigam auch.
Das sagst du jetzt einfach so. Wir hatten gesagt, dass die Bayern in jedem Fall ins Finale kommen. Jetzt mal so ein bisschen mehr Buße hier, Michael Augustin. Es ist Sonntag, da kann man auch mal zum Beichtstuhl gehen. Wo hat denn hier der große, der ach so tolle, nachdem ja mittlerweile ganze Schlagersongs benannt sind, Michael Augustin versagt an welcher Stelle, dass der FC Bayern München im Champions-League-Finale gar nicht dabei ist? Das
ja, wollte mich mal interessieren. Versagt. Vielleicht sollten wir mit dem anfangen. Ich starte jetzt hier den Schiedsrichter-Rant, den die Bayern nach dem verlorenen, nee, es war ja keine Niederlage, sondern eine Unentschieden nach dem 1-1 nach dem Champions League aus gegen PSG nicht angebracht haben. Aber es hätte ja durchaus auch so kommen können, dass Nuno Mendes dann die gelb-rote Karte sieht nach seinem Handspiel, das fälschlicherweise Konrad Leimer vom FC Bayern zugeschrieben worden ist. Und dann wäre dieses Halbfinal-Rückspiel ja ganz anders gelaufen. Aber wenn wir da jetzt schon dabei sind, das Spiel so ein bisschen nochmal zu analysieren, unterm Strich muss man sagen, war es dann tatsächlich verdient, dass Paris weitergekommen ist, absolut, knapp verdient. Und ich fand, ich habe nach dem Spiel relativ schnell, weil es ja auch relativ spät zu Ende war, den Fernseher ausgemacht und habe am Tag darauf jetzt nicht jede Internet-Sportseite gelesen und mir nicht jeden Artikel durchgelesen, aber ich habe nicht viel wahrgenommen über motzende Bayern, die sich da über die Schiedsrichterleistung beschwert haben. Das war ja noch ganz anders im Viertelfinale bei Real Madrid nach dem Aus in München gegen die Bayern. Das fand ich sehr wohltuend, das fand ich sehr angenehm, dass sich die Bayern da als fairer Verlierer präsentiert haben.
Ja, aber am Ende war es dann doch irgendwie verdient und dann kracht dir so eine Saison dann irgendwie plötzlich vor die Füße und es ist dann doch irgendwie das Größte, die Meisterschale zu bekommen und im DFB-Pokalfinale zu stehen und plötzlich sagt
unser Gegner Felix Magath, das hätte ich damals mit Thorsten Frings und Tim Borowski bei den Bayern auch machen können. Einen Doublesieg einfahren.
Also das heißt, das ist ja das Bittere daran. Du spielst eine so dermaßen erfolgreiche Saison und am Ende ist sie gar nicht so erfolgreich.
Ja, aber weil ich glaube, so negativ sehen
sie es. Na, du wirst an den Titeln, gemessen und du willst die Champions League gewinnen. Und wenn du das Finale verpasst, dann hast du eine gute Saison gespielt. Weil wie gesagt, also ich habe jetzt zwar keine Liste parat, aber man könnte mal nebenbei so spaßeshalber ChatGPT fragen, nenne mir mal Trainer beim FC Bayern München oder des FC Bayern München, die nicht das Double gewonnen haben. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele von, ne?
Ja, aber es ist ja der Torrekord gefallen und die Bayern haben in der gesamten Saison in der Bundesliga einmal gegen den FC Augsburg verloren, in der Gruppenphase der Champions League einmal gegen den FC Arsenal verloren und im Halbfinale das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain verloren. Bis hierhin, und die Saison dauert noch zwei Spiele, ein Spiel in der Bundesliga, ein Pokalfinale gegen Stuttgart, bis hierhin hat Bayern München gerade mal drei Niederlagen kassiert und hat einen mitreißenden, attraktiven Fußball gespielt und ich glaube, das ist auch großer Bestandteil der Analyse, die es dann ja spätestens nach dem Pokalfinale gegen Stuttgart in München geben wird. Und man muss einfach sagen, dass Paris Saint-Germain als Titelverteidiger den Bayern einen kleinen Schritt voraus ist, zumindest in diesen K.O.-Duellen auf absolutem Top-Niveau in Europa. Das ging ja schon damit los, dass Paris von Beginn an Druck gemacht hat und nach nicht mal drei Minuten durch das Tor von Dembélé und diesen super vorgetragenen Angriff von Kvaratskhelia über die linke Seite früh in Führung gegangen ist, da habe ich beim Zusehen mich gefragt, ey, was ist das da für eine riesen Lücke in der Münchner Abwehr auf der rechten Abwehrseite und zack, war der Ball drin und dann hatte Paris nach nicht mal drei Minuten genau das Spiel, das Luis Enrique haben wollte. Die Bayern, die Druck machen müssen, Paris kann sich zurückziehen und Paris hat auch gezeigt, dass es nicht nur eine super Mannschaft im Umschaltspiel ist, sondern dann auch eine Mannschaft, die einen Vorsprung sehr gut verteidigen kann. Und nachdem sich die Bayern ja so ein bisschen geschüttelt hatten und doch leichte Anlaufschwierigkeiten hatten, das Spiel mehr und mehr in die Pariser Hälfte zu verlegen, war Paris dann in Umschaltsituationen immer mal wieder gefährlich. Es war ja jetzt nicht so, dass die Bayern viel mehr Chancen hatten als Paris. Und ich würde eher sagen, dass PSG die qualitativ hochwertigeren Möglichkeiten hatte. Und das war eine richtig gute Leistung. Ja, auch von beiden Mannschaften, aber in Summe die etwas bessere Leistung von Paris Saint-Germain. Und ich glaube, das haben die Bayern anerkannt. Und darunter wird jetzt die Saison nicht so sehr leiden, wie du das gerade skizziert hast.
Ah, genau, die Fußballfans, glaube ich, mal werden es natürlich nachgeschlagen haben. Aber ich kann es natürlich auch einfach mal sagen. Also ich habe mit dem FC Bayern München keinen Double geholt. Carlo, der Ancelotti, Carlo hat es ebenfalls verpasst. Jule Nagelsmann und Thomas Tuchel Aber ansonsten...
Andries Jonker hat auch sein Double geholt.
So gut wie jeder hat es gewonnen. Von daher ist es Makulatur, was Sie da sagen, Herr Augustin. Aber wir wollten ja eigentlich auch viel mehr über das Abstiegsfinale sprechen, oder?
Ja, und über den SC Freiburg. Aber sag du doch nochmal, ich fand dieses Champions League Halbfinale, das Rückspiel zwischen den Bayern und PSG, natürlich nicht so spektakulär wie das Hinspiel. Aber ich fand es trotzdem nach wie vor beeindruckend, mit welch einem unfassbaren Tempo beide Mannschaften phasenweise gespielt haben. Natürlich nicht ganz so extrem wie im Hinspiel. Wie erdrückend das Gegenpressing von Paris war, Mann gegen Mann. Und wie erstaunlich schnell die Spieler beider Mannschaften, also die Bayern und die Pariser Spieler, bei großem Druck Bälle verarbeiten können und Entscheidungen treffen können auf diesem Niveau. Und das ist ein so großer Unterschied zu ganz normalen Bundesligaspielen. Ich will jetzt gar nicht von St. Pauli und Heidenheim und Wolfsburg von den letzten drei der Liga anfangen, aber das ist ein Unterschied auch, wenn Mannschaften aus der Bundesliga wie der SC Freiburg und sagen wir mal Borussia Dortmund aufeinandertreffen. Das ist schon krass, finde ich, was da für eine fußballerische Qualität in diesen beiden Spielen auf dem Platz war.
Das war jetzt eine sehr lange Frage an mich, aber ich gehe da trotzdem nochmal drauf ein. Nein, du hast natürlich recht und Tom Bischoff würde wahrscheinlich sagen, möglicherweise liegt auch genau da der Grund für das Ausscheiden. Hashtag Anlaufverhalten, Pressingverhalten, dem Gegner halt immer 90 Minuten auf den Füßen stehen und Vincent Kompany entgegnet ihm, es ist gar nicht möglich, dem Gegner über 90 Minuten auf den Füßen zu stehen, weil das kein Fitnesslevel, egal welcher Mannschaft, hergibt. Aber wie ich es gesehen habe, kann ich dir ganz gerne sagen. Ich hatte ja, das war ja die letzte Pointe der vergangenen Folge.
Lübeck gegen Oldenburg,
hast du gesehen. Dass ich Lübeck gegen Oldenburg gesehen habe. Und dadurch, dass ich im Prinzip, man hat ja dann auch noch so eine Nachberichterstattung. Wem sage ich das? Du kennst das natürlich. Also dann Nachberichterstattung vielleicht für Sender, die dann abends spät noch senden oder eben dann auch die morgens ganz früh schon senden. Und alles, was ich im Prinzip schon fertig machen konnte, hatte ich dann irgendwie logischerweise schon fertig gemacht. Und alles, was ich dann vielleicht ja auch erst nach diesem Spiel hätte fertig machen können, habe ich dann auch schon entsprechend vorbereitet, dass ich das dann eben dann auch erst danach mache, also nach der zweiten Halbzeit. Ich hatte die erste Halbzeit schon quasi abgeschenkt. Die zweite Halbzeit habe ich gesagt, okay, das könnte ich irgendwie schaffen, weil das Spiel war ja um 19.45 Uhr, um 20.45 Uhr zu Ende. Da musste ich aber auf jeden Fall noch ein Interview mit dem Trainer des VfB Lübeck führen. Habe ich dann auch gemacht.
Rino Capretti.
In die Katakomben. Gerino Capretti, mit dem habe ich ein Interview geführt. So, und dann musste ich das aber auch nicht mehr schneiden, sondern habe dann gesagt, so, alles klar, jetzt hier raus, durch die Katakomben, links, rechts, raus. War natürlich auch noch ein Hochsicherheitsspiel, weil die Fans des VfB Oldenburg und die Fans des VfB Lübeck sich überhaupt gar nicht mögen. Also ich dann da durch diese Polizei, Barrieren, Absperrungen, links, rechts, Übersteiger, rum um Schober, da vorbei, rein ins Auto, rauf auf die Autobahn. Die waren Gott sei Dank dann auch frei und dann bin ich hier tatsächlich pünktlich zur zweiten Halbzeit, habe auch noch einen Parkplatz gefunden, hier im noch nobleren Nobelviertel angekommen und dann habe ich gesagt, so, ich habe ja tatsächlich zu Hause kein DAZN und dann bin ich da in so eine Kneipe gegangen, ich bin in die Schramme gegangen, also liebe Menschen, die in Hamburg hin und wieder mal Fußball gucken wollen, geht gerne mal in die Schramme, das ist wirklich eine typisch urige, coole Kultkneipe, kann man so sagen. Da bin ich da reingegangen. Normalerweise bekommst du natürlich nie einen Platz da. Und natürlich ist das jetzt auch das oder eines der Spiele, wonach dann natürlich auch so ein Betreiber lächzt, dass es dann natürlich auch mal total überfüllter ist, du den Umsatz deines Jahres machst. Und ich guckte da so von außen rein und dachte, das ist ja erstaunlich leer. Also es saßen schon ein paar Leute da, aber es ist ja erstaunlich leer. Bin ich da rein, habe mich an den Tresen gesetzt und habe gesagt, so ja, wie immer, dreifacher Whisky, so wie damals Marcel Reif, why don't you stay just a little bit longer? Nein, ganz anders. Ich habe mich da in die Bar gesetzt, habe ein alkoholfreies Bier bestellt, tatsächlich, und eine kleine Portion Pommes, weil ich dachte so, ach, Kleinigkeit essen möchtest du schon noch. Und dann hatte sie mir die nette Bedienung da beides hingestellt und dann sagt sie zu mir, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, also ich, wie gesagt, es war alles just in time.
Wir zeigen das Spiel heute nicht.
Ich
wollte
nur mal ganz kurz sagen, ja, wahrscheinlich hast du schon gemerkt, es ist ja relativ leer hier heute. Wir haben Probleme mit der Übertragung, also wir zeigen das Spiel heute nicht.
Hilfe.
Und dann saß ich da. Und ich glaube, eine der ersten Apps, die wir alle mal installiert haben, war Around Me, ne? Also wo ist? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt zweite Halbzeit gerade angepfiffen. Und dann habe ich das im Prinzip so gesehen. Ich habe die zweite Halbzeit von Bayern gegen Paris Saint-Germain so gesehen, wie wenn man früher in den 90er Jahren Premiere zwar geschaltet hatte, aber das Abo nicht gekauft hatte. Weißt du? Dann da hat man quasi nur die Umrisse der Spieler gesehen. Also es war im Prinzip nur so ein Schneebild. So, und von daher, also ich habe viel nachgelesen, ich habe auch nochmal viel Real Life gesehen, ich habe die eine oder andere Zusammenfassung gesehen, aber ich sag mal so, um jetzt die, oder das Filigrane in den Spielweisen am Ende noch beurteilen zu können, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich der falsche Mann.
Ach Mensch, hättest du doch mal durchgerufen. Ich habe hier mit meinem Schwager geguckt, wir haben das Spiel gesehen, der Sohn lief ruckelfrei, wärst du doch gleich zu mir gekommen. Mist.
Ja, ich hätte es sofort gemacht. Allein die Einladung fehlte mir.
Ja, die habe ich dir doch jetzt ausgesprochen. Die gilt immer wieder.
Fürs
die
nächste
gilt
Jahr?
Immer wieder auf Wiedervorlage.
Okay.
Das ist sozusagen eine dauerhafte Einladung. Ja, blöd. Echt blöd. Gut, aber dann können wir ja auch aufgrund dieses unglücklichen Fernseherlebnisses einen Haken dran machen an Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Aber es gibt ja noch eine Mannschaft, ja. Wir reden natürlich auch noch über den Showdown in der Fußball-Bundesliga. Es gibt ja eine Mannschaft in Deutschland, die hat es in ein europäisches Finale geschafft. Der SC Freiburg steht nach einem 3:1 gegen Sporting Braga im Europa-League-Finale und trifft dort am 20. Mai in Istanbul auf Aston Villa. Die kleinen Freiburger, wir im Europa-League-Finale, der kleine SC Freiburg, das war das Originalzitat von Nicolas Höfler, der mittlerweile 36 Jahre alt ist, der mit 15 zum SC Freiburg gekommen ist. Zwischendurch hat er mal in Aue gespielt, aber hat mehr oder weniger seine ganze Fußballkarriere im Schwarzwald beim SC Freiburg verbracht. Und es gibt ja viele Höflers in dieser Mannschaft. Ne? Ginter, auch schon sehr lange da, mit Unterbrechungen sind es, glaube ich, so 12, 13 Jahre. Günther, kann man leicht verwechseln. Günther. Ich rede von Matthias Ginter und von Christian Günther. Christian Günther ist, glaube ich, seit den Nullerjahren in Freiburg. Lukas Kübler, der 2 Tore geschossen hat gegen Braga, spielt seine 11. Saison beim SC Freiburg. Vincenzo Grifo, Lukas Höhler, auch schon lange da. Und da gibt es die NLZ-Spieler Philipp Treu und Noah Atubolu. Übrigens, der hat eine sensationelle Leistung gezeigt. Atubolu, finde ich, war unfassbar gut. Der Torhüter. Und ja, wenn nach Manuel Neuers Auftritten, vor allen Dingen nach den Auftritten gegen Real Madrid und jetzt auch im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, kann ich dir sagen, du hast das Spiel nicht gesehen, Neuer war gut im Rückspiel gegen Paris. Wenn da einige Neuer wieder mit der Nationalmannschaft in Verbindung bringen, dann müsste man das mit Noah Atubolu wirklich auch tun und ihn da nochmal ganz groß ins Gespräch bringen, als möglichen Herausforderer von Oliver Baumann, ohne jetzt der deutschen Nummer 1 zu nahe treten zu wollen. Also der war gut. Ich will nur sagen, viele, viele Spieler, die einen jahrelangen Bezug zum SC Freiburg haben, sind jetzt im Europa-League-Finale und können es kaum fassen. Kannst du es denn schon fassen?
Ich kann es definitiv fassen. Wie ist es denn, wie war das noch? Welchen Folgentitel hattest du vorgeschlagen? Wenn Freiburg was?
Wenn Freiburg seinen Prager Frühling erlebt oder eben, wenn zwei sich streiten, freut sich Heidenheim.
Also Prager Frühling ist natürlich super, aber vielleicht dann schon ein bisschen gestrig, wenn die Folge rauskommt, heute am Sonntagabend. es fühlt sich so ein bisschen an wie der FC Sevilla, ne? Also der SC Freiburg ist das deutsche FC Sevilla, eigentlich eine Mannschaft, also FC Sevilla wahrscheinlich auch ungleich größer als der SC Freiburg in Deutschland und irgendwie natürlich auch allein schon durch diese UEFA Cup / Europa League Historie in jedem Fall ja eine Nummer und finanziell natürlich auch noch ein bisschen besser ausgestattet, aber es schließt sich ja irgendwie so ein Kreis, so, ne? Also dass über diese ganz, ganz lange Distanz der SC Freiburg es jetzt doch geschafft hat, und zwar zwei Sachen miteinander zu kombinieren. Und zwar gab es ja eigentlich beim SC Freiburg immer, also am Anfang gab es nur Fahrstuhl, aufsteigen, ja, Abstiegskandidat, wieder absteigen. Dann gab es irgendwann so aufsteigen, wir etablieren uns in der ersten Fußball-Bundesliga, ja, wenn wir eine schlechte Saison haben, dann kommen wir auch mal wieder in die Abstiegszone. Dann kam, okay, SC Freiburg, wir sind ein Verein, der sich ganz gut etabliert hat, sich jetzt auch mal für das europäische Geschäft qualifiziert hat. Und dann gehen wir im Prinzip so ein bisschen...
Ich höre dir zu, ich klebe an deinen Lippen.
Okay, weil ich habe hier gerade so ein Störgeräusch auf den Ohren gehabt, dass wir hier anscheinend eine vielleicht schlechte Verbindung haben. Aber solange du mich hörst, ist ja alles noch in Ordnung. Genau, und dann gab es eben den SC Freiburg, der sich dann auch für das internationale Geschäft qualifiziert hat. Und dann aber wieder in den Abstiegsstrudel geraten ist. Also dieses, ich sag mal so, das erste FC Union Berliner Modell, könnte man es auch nennen. Das, was im Prinzip jeder Mannschaft widerfährt, wie auch dem ersten FC Köln, dem FC Augsburg und so weiter und so fort. Und jetzt hat im Prinzip der SC Freiburg es nachhaltig unter Beweis gestellt, dass sie ein Top-Club in der ersten Fußball-Bundesliga oder aus Deutschland sind, weil sie es geschafft haben, beides miteinander zu kombinieren. Eine gute, eine vielleicht sogar für Freiburger Verhältnisse sehr gute Bundesliga-Saison zu spielen, nebenbei geräuschlos ein neues Stadion zu bauen, umzuziehen und auch noch in das Finale der Europa League einzuziehen. Also muss man sagen, Respekt, Chapeau, der SC Freiburg hat sich die vergangenen 20 Jahre etwas extrem Wertvolles aufgebaut. Und
vor einem Jahr sind die Freiburger am letzten Bundesligaspieltag gegen Frankfurt an der Champions League gescheitert und jetzt erreichen sie, egal wie die Bundesliga ausgeht, das Europa League-Finale. Ja. Das heißt, sie haben es erreicht, sie werden es spielen nach dem letzten Bundesligaspieltag. Alles richtig, was du gesagt hast, aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle auch noch was sagen, was vielleicht vielen Freiburgern nicht gefallen wird. Ich will damit den Erfolg auch gar nicht schmälern, aber der Weg ins Europa-League-Finale ist mittlerweile auch einfacher, seitdem jetzt die zweite Saison in Folge die Champions League mit dieser XXL 36er-Liga spielt und eben nicht mehr die Tabellendritten, die Champions League-Verlierer, noch in die Europa-League absteigen und da mitspielen dürfen. Ich habe mir nochmal angeguckt, wen Eintracht Frankfurt auf dem Weg zum Europa-League-Titel 2022 alles aus dem Weg räumen musste. Betis Sevilla im Achtelfinale, den FC Barcelona, jawohl, den großen FC Barcelona im Viertelfinale, West Ham United im Halbfinale, im Finale gab es dann einen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers. Vor allen Dingen Barcelona ist natürlich da einer der ganz großen europäischen Clubs. Solche Gegner hatte Freiburg jetzt nicht. Ich habe mir extra nochmal die Gegner angeguckt in der Gruppenphase, die gibt es ja auch in der Europa League, 8 Spiele, Freiburg hat nur ein einziges verloren, das 8. und letzte gegen Lille, weitere Gegner waren Basel, Bologna, Utrecht, Nizza, Viktoria Pilsen, Salzburg und Maccabi Tel Aviv und eben Lille. Also ich würde mal sagen, so die Mittelklasse in Europa. Dann ging es weiter im Achtelfinale gegen KRC Genk, also gegen einen belgischen Vertreter durchgesetzt. Dann im Viertelfinale gegen Celta Vigo, 2 Siege, 3-0 und 3-1. Und dann eben knapp gegen Sporting Braga in Überzahl über weite Strecken gegen einen starken Gegner aus Portugal. Ich finde, das ist ein anderer Weg, als ihn Eintracht Frankfurt noch vor vier Jahren gehen musste.
Ja, also natürlich, also definitiv. Ja, also ja, gebe ich dir recht. Und dennoch würde ich wahrscheinlich sagen, könnte auch dem SC Freiburg gleiches Schicksal drohen wie Bayer Leverkusen, dass du dann im Finale den echten großen ersten Hammer hast und ja, so ähnlich wie, ich glaube, Nottingham war das, ne? Irgendwie dann untergehst gegen Aston Villa. Hat ein Für und hat ein Wider. Das ist natürlich aber auch eine andere Diskussion, die man führen kann, also die man, finde ich, auch völlig zurecht führen kann. Da sind wir natürlich auch ganz schnell bei der Conference League. Auf der einen Seite sagst du, ja, geil für die Fans und Reisen durch Europa und internationaler Titel. Und auf der anderen Seite sagst du, ja, Conference League.
Ja, und das ist die Europa League, der zweitwichtigste Wettbewerb, aber er ist dadurch, dass die Clubs aus der Champions League nicht mehr dazukommen, ein bisschen abgewertet worden. Ich finde es ja gut, grundsätzlich, dass ein Verein, der in der Champions League, früher war es die Gruppenphase, diese Vierergruppe, da gab es 6 Spiele gegen 3 unterschiedliche Gegner, Hinspiel, Rückspiel, und wenn man als Dritter halt dann noch den Trostpreis Europa League bekommt, dann ist das, finde ich, auch so eine ungerechtfertigte Belohnung. Die gibt es jetzt nicht mehr und der Wettbewerb ist so, wie er ist, und ich habe jetzt wahrscheinlich den Freiburger Erfolg geschmälert. Das war gar nicht mein Ziel, aber ich wollte einfach mal den Vergleich zu 2022 zu Eintracht Frankfurt aufstellen. Aber der Gegner, der hat es dann tatsächlich in sich, Aston Villa. Ich habe das getan, was du ja auch oft machst. Du guckst oft auf die Marktwerte, um zu beschreiben, wie unterschiedlich die beiden Vereine sind. Bei Aston Villa ergibt sich ein Kaderwert von 547 Millionen Euro. Beim SC Freiburg sind wir bei 191 Millionen Euro, also ein eklatanter Unterschied. Und wenn du dann nochmal so ein bisschen genauer ranzoomst bei Aston Villa, das sind schon ein paar Kracher, die da im Kader sind. Emiliano Martinez im Tor, das ist der argentinische Weltmeistertorwart von 2022, der damals in Katar auch zum besten Torhüter des Turniers gewählt wurde. Dann hast du mit Lucas Digne einen Außenverteidiger aus Frankreich, der hat fast 60 Länderspiele. Dann hast du vorne mit Ollie Watkins einen englischen Nationalspieler, mit Morgan Rogers im Mittelfeld einen englischen Nationalspieler, mit Tielemans im defensiven Mittelfeld einen belgischen Nationalspieler. Von Jadon Sancho und Leon Bailey, die wir in der Bundesliga kennen, will ich gar nicht sprechen, weil der eine Sancho, der mal bei Dortmund war, hat nur eine Nebenrolle und der Ex-Leverkusener Bailey hat auch nur eine Nebenrolle bei Aston Villa. Ian Madsen, ehemaliger Dortmunder, steht da übrigens auch unter Vertrag. Also ich glaube, so schön es auch ist, da könnte dann dieses Europapokalmärchen leider, leider zu Ende gehen, wie ja auch vor 4 Jahren war es, glaube ich, die erste Finalteilnahme, da verlor Freiburg ja im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig und ich glaube, dasselbe Schicksal könnte dann auch in Istanbul gegen Aston Villa drohen.
Ja, so ist es. Am 20. Mai sind wir alle Freiburg und fahren dann mit dem Jobrad durch das Finale
oder mit der 18.
Europa League.
Heute fährt doch die 18 bis nach Istanbul. Ja. Das hat nicht nur Jürgen Milzki gesungen, das haben auch die Freiburger Spieler nach dem Sieg gegen Braga gesungen.
Nee, weißt du, was eigentlich denn der Song ist? Heute fährt das Jobrad bis nach Istanbul. Istanbul, oder? Wenn heute das Jobrad bis nach Istanbul fährt.
Das ist auch ein schöner Folgentitel. Ne? Ja. Du, wir haben so viele zur Auswahl. Ja. Wir müssen, bevor wir die Folge überhaupt veröffentlichen, glaube ich, so ein Instagram-Voting abgeben. Da erreicht ihr uns natürlich auch immer unter Anstoß-Podcast. Ihr könnt uns natürlich auch bei Apple Podcasts schreiben oder bei Spotify. Bei Spotify hat es auch wieder eine Nachricht gegeben von Aldratan. Der geht davon aus, dass sich Holstein Kiel und der FC St. Pauli in der kommenden Saison leider in der zweiten Liga wieder begegnen werden. Und es gibt immer mehr Argumente, die ihm recht geben. Das ist meine galante Überleitung zum Showdown im Abstiegskampf. Bist du bereit, mit mir in den Tabellenkeller der Bundesliga
zu tauchen? Warte mal ganz kurz. Ja, sofort. Sie hörten die galante Überleitung in Richtung Abstiegskampf der ersten Fußball-Bundesliga von Michael Augustin.
Jetzt bin ich soweit. Ja. Wir können aber auch erstmal die Kultrubrik vorziehen. Also ich finde, ich muss ja hier nicht alles bestimmen. Mach du doch mal. Sag du doch mal, wie es hier weitergeht.
Nö, die Kultgruppe, ich guck doch mal auf die Uhr, wir haben ja gerade erst mal 33 Minuten, ich habe mir gerade erst die zweite Flasche Whisky aufgemacht, also von daher, so schnell wirst du mich jetzt nicht los. Du hast jetzt hier Urlaub auf Langeoog und ich habe hier irgendwie, ich habe das lange Nachsehen, also von daher nein, wir fangen doch jetzt gerade erst an. Wir reden jetzt über unseren FC St. Pauli, über den besten Verein der Welt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich den FC St. Pauli ja auch so gerne habe, würde ich sagen, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir vielleicht nächstes Jahr mal wieder gemeinsam zusammen ins Stadion
gehen. Gegen Holstein Kiel, meinst du? Ja. Ja, wir reden in Wirklichkeit aktuell über den 18. besten Verein der Fußball-Bundesliga. Seit heute ist St. Pauli nur noch auf Rang 18. Ja. Ich will mal mit was Positivem anfangen. Das Spiel gestern gegen RB Leipzig.
Ja.
Das war gut. Also für St. Pauli-Verhältnisse war das gut. Das war zumindest die beste Leistung der vergangenen Wochen. Und die Woche ging nicht gut los. Saison aus für Carol Metz und Saliakas, beide verletzt. Dann brach eine Grippewelle über den Verein herein, bevor es nach Leipzig ging. Nemeth und Zwigala waren nicht dabei. Wahl saß geschwächt auf der Bank, musste dann für Oppi eingewechselt werden, der mit Magenkrämpfen ausgewechselt werden musste. Also wirklich ganz schlechte Voraussetzungen für das Spiel in Leipzig. Und trotzdem ist St. Pauli da bei dem Champions-League-Teilnehmer nicht abgeschossen worden, sondern hat, ich habe es gesagt, die beste Leistung seit Wochen gezeigt. Und mit Cissé hat zum ersten Mal ein St. Pauli-Spieler in 2 aufeinanderfolgenden Spielen in dieser Saison getroffen. Es gab sogar noch weitere Chancen. Martin Kaas trifft die Latte, Jackson Irvine vergibt die Ausgleichschance kurz vor Schluss. Also mit ein bisschen mehr Matchglück hätte St. Pauli sogar einen Punkt aus Leipzig mitnehmen können. Als St. Pauli-Fan, du merkst es, klammert man sich an jede noch so kleine Hoffnung. Gestern hätte ich gesagt, es gab ein Problem. Das ist der VfL Wolfsburg, der hat nämlich auch richtig stark gespielt gegen Bayern München. Und wenn Jonas Urbich nicht so stark gehalten hätte, dann hätte Wolfsburg vielleicht gegen die Bayern nicht knapp in 0-1 verloren, sondern da vielleicht auch einen Punkt mitgenommen. Und jetzt gibt's ja noch ein zweites großes Problem und das heißt Heidenheim. Die Heidenheimer haben gegen die schon geretteten Kölner 3-1 gewonnen, also beim FC in Köln mit 3:1 gewonnen und sind jetzt an der Tabelle am FC St. Pauli vorbeigezogen. Und an dieser Stelle lohnt sich der Blick auf die Tordifferenz, da ja die letzten drei gerade alle 26 Punkte haben. Und das Torverhältnis des FC St. Pauli ist, wer mag es sich nicht anders vorstellen können, das schlechteste von diesen dreien. St. Pauli hat 28-57 Tore, also eine Tordifferenz von minus 29. Die hat auch Heidenheim, aber 41 Tore geschossen, 70 kassiert. Die Tordifferenz des VfL Wolfsburg beträgt minus 26, 42 Tore geschossen, 68 kassiert. Die Zahlen könnt ihr auch im Internet nachlesen oder in den Shownotes. Ja, was glaubst du, was wird das für ein Showdown am letzten Spieltag? Was spricht für wen und was vielleicht auch gegen wen?
Also folgendes, ich finde, dass sich der FC St. Pauli einer Sache ganz extrem bewusst werden muss und auch bewusst machen muss. Und zwar, dass er natürlich zu Hause dieses Heimspiel hat. Und das ist einfach ein mega Pfund. Und das war ja das, was ich in der vergangenen Woche auch schon gesagt habe, was ich über die vergangenen Wochen auch schon gesagt habe, dass ich es immer nicht verstanden habe, dass man sozusagen so enttäuscht ist über das, was man bis dato gesehen hat, sondern dass man eigentlich darüber froh sein sollte und muss, allein schon auch wieder bemessen anhand der eigenen Ansprüche, dass man jetzt im letzten Spiel noch eine Möglichkeit hat. Und jetzt vergleichst du quasi wiederum die Möglichkeiten derer dreien, die du jetzt gerade eben ja auch tabellarisch skizziert hast, und dann sagst du, ja, okay, und was muss der VfL Wolfsburg? Der VfL Wolfsburg muss ja erst einmal hier bei uns, beim FC St. Pauli, im Millern-Torstadion mit diesen knapp 30.000 Fans bestehen. Und dass du das, diese Wagenburg-Mentalität, wie man sie so ein bisschen abgegriffen formuliert nennt, dass man die sich zu eigen macht. Dass man, also ich habe sofort im Kopf Osterdeich, Werder, Spalier. Und das muss doch da passieren, dass du sagst, so, wir haben jetzt hier in Hamburg dieses Heimspiel. Und dann gucken wir erstmal. Und dann haben wir diese Ausgangssituation. Jetzt wollen wir da diesen VfL Wolfsburg erstmal in die Knie zwingen. Und dann können wir danach natürlich immer noch schauen, was macht Heidenheim zu Hause gegen Mainz. Also beziehungsweise es wird ja zwangsläufig so sein. Aber dass du dich erstmal dieser Chance so bewusst machst. Und das vermisse ich so ein bisschen. Sondern ich habe im Prinzip so diese Lethargie im Gefühl und dass alle sagen so, ja, wir werden das sowieso nicht schaffen und guck mal, jetzt sind wir doch irgendwie Letzter. Also das ist zumindest so das Gefühl, finde ich, wenn du in Hamburg auf die Straße gehst, dass keiner sagt so, oder nicht vom Gefühl her, so wie damals, als der HSV dann zum x-ten Mal wieder aufsteigen konnte, sondern dass du sagst so, ja, das wird doch am Ende sowieso nichts werden, weil Mainz ist doch viel zu stark und die haben jetzt die Option für Geraldo Becker gezogen und also, ein Spaß. Aber wo du jetzt irgendwie sagst so, lass uns das doch trotzdem mal versuchen. Und deswegen, die Frage war ja nachdem, oder lasst ihr euch jetzt davon einschüchtern, dass der VfL Wolfsburg wieder die Zinnen mit im Wappen hat bei der Wolfsburg? Nee, ich würde jetzt einfach sagen, St. Pauli sollte da 1:0 gewinnen. Und dann mal schauen, was Mainz macht. Und Mainz, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja nun wirklich auch die Rückrundenmannschaft. Natürlich gibt es auch noch mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, aber du weißt ja, was ich sagen will. Wirklich eine ganz, ganz starke Mannschaft. Und Heidenheim muss auch erstmal gegen Mainz gewinnen. Von daher, ich glaube, St. Pauli gewinnt 1:0.
Also Mainz spielt gerade gegen Union übrigens, da steht es nach 73 Minuten 1:1. Ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich glaube schon, dass es ein extrem lautes Millern-Tor wird. Da wird sowas wie Endspielatmosphäre herrschen, Klassenkampf auf den Rängen und auf den Rasen. Zwar hat der VfL Wolfsburg die individuell bessere Mannschaft, aber auch die Wolfsburger werden massiv unter Druck stehen. Und am Ende wird ja alles, was mit Logik und so zu tun hat im Fußball, die Voraussetzung, die es ja vor jedem Spiel gibt, all das wird außer Kraft gesetzt werden. Und dann geht's wirklich nur noch so um das Mindset, um die Psyche, um das stabile Nervenkostüm. Du hast eben was angesprochen beim VfL Wolfsburg in so einem Nebensatz. Das war aber ein ganz schlauer Move von den Wolfsburgern, finde ich. Die haben ja unmittelbar vor dem Spiel gegen die Bayern das Zinnwappen zurück auf das Trikot geholt. Also das W im Wappen, das W für Wolfsburg, hat wieder leichte Zacken, ne? Und das wurde ja vor 20 oder noch mehr Jahren so ein bisschen neu designt und geglättet, um es besser vermarkten zu können. Es sah ein bisschen fresher aus, wie man wahrscheinlich in der Werbesprache sagen würde. Und die Ultras haben seit 20 Jahren darum gekämpft, dass dieses alte Zinnwappen wieder auf die Trikots kommt. Und in dieser schwierigen Saisonphase hat der VfL Wolfsburg entschieden, zack, wir packen das Wappen schon vor dem Spiel gegen die Bayern wieder aufs Trikot. Damit hast du auch die Ultras wieder so ein bisschen auf deine Seite gebracht. Das war ein ganz cleverer Schachzug des VfL Wolfsburg. Der hat vielleicht jetzt keine Aussagekraft und keine Auswirkungen auf den Abstiegskampf, aber da haben die Wolfsburger mal was richtig gemacht nach den vielen, vielen Fehlern, die es ja auch in dieser Saison gegeben hat. Heidenheim hat, finde ich, ja?
Man könnte ganz kurz nochmal sagen, also vielleicht denn auch der Folgentitel, wenn der VfL Wolfsburg auf Zinne ist. Das wäre natürlich auch möglicherweise etwas für die kommende Woche. Aber wenn du jetzt einfach sagst, dass man vielleicht auch damit wieder die Ultras auf seine Seite geholt hat, ist es ja in jedem Fall für den VfL Wolfsburg, und das müssen wir natürlich ganz klar festen, eine
Zinssituation. Das ist eine Zinssituation. Ich muss gerade schmunzeln, weil wir haben jetzt hier jemanden bei uns. Meine Tochter steht neben mir und putzt die Zähne und guckt, was wir so machen. Willst du mal was sagen?
Welche?
Du hast ins Mikrofon sagen?
Welche?
Sag,
hallo.
So. Da hat sie einmal gesprochen und hat somit ihren ersten Auftritt hier im Podcast. So, jetzt aber schlafen gehen, ne? Schön schlafen gehen. Gehst du bitte schlafen? Die sind ja Ferien. Und um 21.13 Uhr kann man ja noch wach sein. Also Wolfsburg ist auf Zinne, das Zinnwappen ist auf dem Trikot, alles richtig. Aber ich wollte was sagen zu dem Vorteil, den der FC Heidenheim wochenlang hatte.
Da, weißt du, diese Folge könnte auch heißen, das ist Michael Augustin und die wilde 13, denn um 21.13 Uhr zum ersten Mal der jüngste bzw. die jüngste Podcast-Teilnehmerin ja. der Geschichte ever, könnte man auch sagen. Sie ist der Kenneth Eichhorn von Anstoß. Also muss man ganz ehrlich
Anstoß
sagen.
Als Anstoß anfing, war sie aber drei, zum jetzt Thema. Ist sie neun. Jetzt können Mathematiker mal ausrechnen, wie lange es diesen Podcast schon gibt. Ich finde, der erste FC Heidenheim hat seit Wochen den Vorteil gehabt, dass er die Außenseiterrolle im Abstiegskampf besetzt hat. Ne? Also die Heidenheimer hatten nie was zu verlieren. Die haben sich rangepirscht, sind von St. Pauli mit dem 2:0 Heimsieg wieder in die Show geholt worden, in den Abstiegskampf zurückgeholt worden. Das ja schon fast sensationelle 3-3 bei den Bayern habe ich zu Anfang der Folge auch angesprochen. Jetzt gab es eben diesen Auswärtssieg mit 3-1 in Köln. Und jetzt haben die Heidenheimer zum ersten Mal auch einen sichtbaren Sprung in der Tabelle gemacht, haben sich von 18 auf 17 verbessert. Aber das spricht so ein bisschen für deine Theorie. Jetzt haben die Heidenheimer auch ein bisschen was zu verlieren. Sie stehen so ein bisschen mehr unter Druck jetzt auch, weil alle ihnen tatsächlich noch die Rettung oder das Erreichen des Relegationsplatzes zutrauen im Heimspiel gegen Mainz 05. Ich sage das, weil ich es auch ein bisschen glauben will. Das ist nicht meine absolute Überzeugung, aber das soll auch da symbolisieren, wie verflixt und wie schwierig und wie unfassbar kompliziert diese Lage im Tabellenkeller ist, weil ich glaube, es kommt gar nicht so sehr auf die Form an. Da ist ja auch Wolfsburg gegenüber dem FC St. Pauli deutlich im Vorteil. Also Wolfsburg hatte ja vor Wochen bei Union gewonnen. Dann gab es ein ja lasches 0-0 gegen Gladbach, aber ein 1-1 in Freiburg, das war dann okay. Und dann das 0-1 gegen die Bayern mit einer sehr starken Wolfsburger Leistung gestern, aus heutiger Sicht gestern am Samstag. Heidenheim auch im Aufwind. St. Pauli hat Woche für Woche schlechter gespielt und hat jetzt zum ersten Mal wieder eine ansprechende Leistung in Leipzig gezeigt. Also sportlich, wenn man die letzten Wochen, die Leistungskurve der letzten Wochen nimmt, sind die Wolfsburger und die Heidenheimer im Vorteil und St. Pauli ist von den dreien eigentlich der heißeste Abstiegstipp. Aber es spielen ja so viele andere Dinge eine Rolle, die da möglicherweise zum Tragen kommen und die finden dann zwischen den Ohren statt, wie es ja oft so ist im Fußball.
Ja, das ist so. Das denke ich auch. Es ist ja eigentlich schon ein Wahnsinn, dass das Heidenheim wieder reingekommen ist. Und gleichzeitig ist es ja auch wiederum ein Wahnsinn, dass sie nicht beim FC Bayern München gewonnen haben. Und jetzt haben sie dieses Entscheidungsspiel, was sie sich auch redlich verdient haben. Und natürlich sagt dein Fanherz, es soll am liebsten natürlich am letzten Spieltag in die Richtung ausschlagen. Und wenn du aber ein allgemeines, neutrales Fußballherz hättest, wird man wahrscheinlich sagen, ey, Heidenheim Wahnsinn. Also auch, was dieser Frank Schmidt da wieder aus dieser Mannschaft rausholen kann, nachdem ja nun wirklich auch alle gesagt haben nach der Hinrunde, ja okay, dieses Jahr sind sie dann jetzt wieder dran, dass wir, was wir schon vor ein paar Jahren prognostiziert hatten, bevor sie dann irgendwie mit Paul Wanner Conference League gegen den FC Chelsea gespielt haben. Und ja, so diese Stehaufmännchen-Mentalität ist schon wirklich ganz besonders da beim ersten FC Heidenheim. Und ja, am Ende, wer weiß, ne? Wer weiß, wodurch es entschieden wird. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist die Psyche, die das am Ende entscheidet. Ja, ist es die Psyche? Ist es ein Zehennagel abseits? Ist es nicht? Ist es ein Eigentor? Ist es ein Fehler?
Tatsache,
man weiß es nicht. Von daher. Und deswegen würde ich aber wiederum auch sagen,
naja, alles ist nicht. Eben auch es noch ist, alles möglich. Der 16. Platz möglich, ne? Und dann gäbe es ja noch zwei weitere Spiele.
Ja, aber das ist ja alles.
Aber das ist ja momentan alle drei alles. Hätten den Abstieg ja auch verdient. Ja, ein bisschen.
Das ist doch unser Motto hier im Podcast, oder?
Alle drei hätten den Abstieg verdient, weil alle drei nur 16 von bisher 33 Spielen gewonnen haben. Der VfL Wolfsburg hätte den Abstieg wahrscheinlich nach Ansicht der meisten Fußballfans am ehesten verdient, weil die Mannschaft jedes Jahr 70 Millionen Euro von VW bekommt und aus diesem finanziellen Vorsprung herzlich wenig gemacht hat, jetzt mit dem dritten Trainer trotzdem noch in maximaler Abstiegsgefahr ist und ja auch eine Mannschaft zusammengestellt hat, die hinten und vorne nicht zusammenpasst. Und Heidenheim, Frank Schmidt, die Aufholjagd, die kleinen Heidenheimer, sicherlich auch ein sehr beliebter Club in diesem Abstiegskampf, wenn du jetzt mal außerhalb Hamburgs vielleicht mit Menschen sprichst. Und der FC St. Pauli hat nach dieser wiederholten Negativserie den Abstiegskampf, stand jetzt ja wahrscheinlich sogar am allermeisten von diesen drei Clubs verdient. St. Pauli hatte so viele Matchbälle, hat sie nicht genutzt. St. Pauli ärgert sich auch über die Tordifferenz, auf die es jetzt ankommt. Hat 0-5 gegen die Bayern verloren, die kurz vor Real Madrid waren, und hat die Bayern zu leichten, zu einfachen Toren am Millerntor eingeladen. Und jetzt kann vielleicht das eine Gegentor, der eine Fehler, der da zu viel gemacht wurde in diesem Spiel gegen die Bayern, über Relegation ja oder nein entscheiden. Und ich sage nochmal die Tordifferenz. -26 bei Wolfsburg, jeweils -29 bei Heidenheim und St. Pauli. Alle drei haben 26 Punkte. Heidenheim spielt gegen Mainz, St. Pauli spielt gegen Wolfsburg. Alles Samstag um 15.30 Uhr. Das wird dramatisch. Und Werder Bremen auf Rang 15 hätte den Abstieg wahrscheinlich auch verdient mit nur 32 Punkten. Kann sich jetzt aber ruhigen Gewissens auch eine weitere Niederlage am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund erlauben und weiß, wir bleiben auf jeden Fall drin, weil die drei da unten keinen Druck ausüben beziehungsweise zu spät Druck ausüben. Und man sucht ja so händeringend, vor allen Dingen, wenn man es mit dem FC St. Pauli hält, so nach Dingen, die dafür sprechen. Ich habe ja schon gesagt, diese prickelnde Stimmung, die es da wahrscheinlich am Samstag dann am Hamburger Millerntor geben wird. Die psychische Komponente, die natürlich auch dem VfL Wolfsburg einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Aber auch Ricky Jade Jones, dieser schnellste Spieler des Weltfußballs, diesen inoffiziellen Titel hatte er mal, bevor er ans Millerntor wechselte, hat seine komplizierte Schulterverletzung ausgestanden, wird dann wahrscheinlich gegen Wolfsburg zum erstmal wieder im Kader des FC St. Pauli auftauchen, ist dann vielleicht für 10, 15 Minuten auch so ein unberechenbares Element im Offensivspiel von St. Pauli. Also du merkst schon, ich versuche mir gerade Hoffnung zu kreieren, die vielleicht gar nicht existiert, aber ja, es bleibt spannend und ich gehe davon aus, oder ich gehe von nichts aus, weil ich natürlich auch nicht weiß, wie es ausgeht. Ich will natürlich, dass St. Pauli drin bleibt, aber ich sage andererseits auch, wie kann denn eine Mannschaft, die jetzt 9-mal nicht gewonnen hat, die so weit weg war teilweise von Siegen, wie kann die denn jetzt das alles entscheidende, das letzte Spiel gewinnen? Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt ausgerechnet am so wichtigen letzten Spieltag klappt, die ist dann auch doch eher gering. Und ja, dieser Pessimismus, der überwiegt bei mir gerade so ein bisschen.
Das höre ich und das verstehe ich echt gar nicht. Das verstehe ich gar nicht. Vielleicht schützt man sich mit so einem Pessimismus auch so ein bisschen vor einer falschen Erwartung, weil wenn man eine hohe Erwartung hat, dann wird man natürlich am Ende auch enttäuscht. Aber trotzdem verstehe ich das nicht. Ich würde es eher umdrehen. Ich würde eher sagen, es ist doch kein Wunder, aber es ist doch ein großes Ereignis, gemessen an der Saison, gemessen an dem, was du gerade eben alles statistisch belegt hast, ist es doch ein großes Ereignis, dass man am letzten Spieltag noch einmal mit dem Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten die Möglichkeit hat,
aber nicht
hat,
mehr aus eigener Kraft. Das wäre bis das heute ist, Nachmittag doch, möglich gewesen, aber nach dem Heidenheimer Sieg nicht mehr.
Ja, dann ist es halt eine andere Ausgangssituation, aber immer noch von den drei Mannschaften, die da um den Verbleib kämpfen, ist
so
es auf
würde
jeden
wahrscheinlich
Fall noch
auch ein Trainer auftreten. Vielleicht sind das genau die Worte, die Alexander Blessin, wenn er seine Spieler der morgen auf dem Trainingsplatz an der Kollaustraße wiedersehen wird, wählen wird. Richtig, vielleicht solltest du in diesen Job wechseln. Aber als Fan hast du natürlich auch diese ganze Negativserie und mal ganz ehrlich, der FC St. Pauli spielt die Saison eines Absteigers mit dieser Harmlosigkeit in der Offensive, auch wenn Kars jetzt ein bisschen besser gespielt hat und Ciesse jetzt plötzlich trifft. Das ist natürlich immer noch kein zuverlässiger Bundesliga-Torjäger und das ist natürlich noch immer eine, ja, eigentlich nicht konkurrenzfähige Offensive in der Bundesliga. Nochmal, St. Pauli hat, wie viele Tore hat St. Pauli erzielt? 27 sind es, glaube ich, ne? Habe ich mich da nicht verzählt? Ich glaube, es sind 27 Tore in der gesamten Saison. Das ist ja lächerlich, lächerlich wenig. Und St. Pauli spielt die Saison eines Absteigers. Und ja, das darf man halt als Trainer nicht so ansprechen, aber das ist natürlich auch Teil der Wahrheit, ne? Und diese Wahrheit, die dürfen Fans natürlich ein bisschen genauer, ein bisschen genauer aussprechen.
Ja, also dürfen sie natürlich, ich weiß noch nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Ich erinnere da an Eintracht Braunschweig in der ersten Liga unter Thorsten Lieberknecht oder auch, ja, natürlich Heidenheim oder die Paderborns, die dann irgendwie mal aufgestiegen sind, Greuther Fürth und so. Da hatte ich so den, auch bei Holstein Kiel hatte ich auch definitiv den Eindruck, dass man das natürlich auch überwiegend feiert. Ich weiß auch, dass es dieses Spiel, wirst du wahrscheinlich sagen, Holstein Kiel in Heidenheim, dass man verlor, ja, da war man dann auch mal mit einer Leistung nicht zufrieden, aber ganz, ganz generell, ja, ich sag mal so, du kannst das ja alles auch emotional so machen und natürlich hat auch jede Emotion so ihre Berechtigung, aber das hilft ja nichts. Du hast ja nur diese eine Situation, die du jetzt hast. Und jetzt musst du doch einfach
alles geben und
daran glauben. Und das ist doch hier You Never Walk Alone. Das ist doch auch so ein bisschen vielleicht typisch St. Pauli. Nicht nur You Never Walk Alone auf irgendwelche Transparente und Flyer schreiben, sondern You Never Walk Alone leben. Und jetzt einfach mal sagen, wir sind das Millerntor-Stadion, wir sind geile Heimspielatmosphäre und nicht dieses Jahr und möglicherweise müssen wir und wir haben aber so eine schlechte Saison gespielt, sondern nee, You Never Walk Alone. Glaub an diesen Traum,
diese Atmosphäre wird da auch von schaffen. Der ersten Minute an herrschen. Bei den letzten Heimspielen war es allerdings so, dass St. Pauli frühe Gegentore kassiert hat. Also zumindest beim letzten Heimspiel gegen Mainz 05. Und da gab es dann natürlich auch einen kleinen Stimmungsdämpfer. Ich habe mich übrigens ein bisschen zu negativ über die Offensivstärke des FC St. Pauli gerade geäußert. Es sind nicht 27 Saisontore, sondern 28. Na dann. So, komm, wir machen mit der Kultrubrik weiter, oder?
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, ich habe jetzt relativ viel gesprochen. Ich möchte mich jetzt genüsslich zurücklehnen und von dir überrascht werden. Was hast du dir ausgedacht?
Ich habe mir ausgedacht, es gibt ja einen neuen jüngsten Spieler in der zweiten Fußball-Bundesliga, der getroffen hat mit 16 Jahren, 9 Monaten und 13 Tagen. Wer ist das?
Sorry, weiß ich nicht. Ich war gestern in Rostock in der dritten Liga, habe mir die Erstliga-Zusammenfassung angeguckt.
Aber wenn du jetzt mal ganz kurz
heute war Hafengeburtstag.
Wenn du kurz nachdenkst, wer könnte das sein? In der zweiten Fußball-Bundesliga, 16 Jahre alt, 9 Monate, 13 Tage, hat getroffen für Hertha BSC.
Kenneth Eichhorn?
Ja, natürlich.
Kenneth Eichhorn, ach der, okay.
Natürlich.
Ja, Hertha hat heute gewonnen, aber ich habe mir gar nicht angeguckt, wer die Tore geschossen hat.
Alles klar, dann würde ich gerne mit dir, dann mache ich es ein bisschen leichter, da kannst du auch drauf kommen. Es gibt ja einen Verein, der aufgestiegen ist, ne? Glück rauf in die erste Fußball-Bundesliga und dieser Spieler, den ich jetzt suche, der spielte auch einst, er spielt inzwischen nicht mehr dort, er spielte auch einst für den FC Schalke 04 und gehört auch zu den jüngsten Torschützen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Er war damals erst 17 Jahre und 80 Tage. In 80 Tagen durch die zweite Fußball-Bundesliga mit einem Spieler, der auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft inzwischen spielt.
Inzwischen?
Inzwischen. Er spielt nicht mehr für den FC Schalke und spielt inzwischen, hat sogar auch bei seinem Debüt im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft ein Tor erzielt. Und zwar in der Stadt, in der er jetzt spielt.
Alassane Ouedraogo.
Yeah! Du bist gut. Musst immer wieder, man muss das St. Pauli-Fans mal sagen, ihr seid gut. Ihr seid gut. Jetzt müsst ihr dran glauben. Er gehört auch zu den jüngsten Torschützen in der ersten Fußball-Bundesliga, aber tatsächlich auch zu den jüngsten Torschützen in der zweiten Fußball-Bundesliga. In der ersten Fußball-Bundesliga, Schalker Idol, Eurofighter.
Olaf Thon?
Ja!
Ja, Olaf Thon.
17 Jahre, 131 Tage. Und jetzt haben wir noch einen, tatsächlich noch einen weiteren Schalker in der ewigen Liste der jüngsten Torschützen der zweiten Fußball-Bundesliga. Und zwar steht eigentlich dessen Nachname für Schalke 04. Denn er hat genau wie sein Bruder Rüdiger für Schalke gespielt.
Abramczyk.
Ja, und wie heißt der Bruder von Rüdiger?
Ja, ist der Bruder von Rüdiger Abramczyk. Rüdiger Abramczyk ist ja der Bekanntere, ne? Ich weiß ja nicht, genau, wie sein Bruder mit Vornamen heißt.
Volker.
Volker.
Volker Abramczyk blieb seiner Karriere nach seiner Heimat verwurzelt und seine Karriere verlief parallel zu der seines Bruders Rüdiger, mit dem er gelegentlich gemeinsam in Benefiz- und Traditionsmannschaften auftrat. Volker Abramczyk, 17 Jahre alt und 170 Tage. Das soll es von mir gewesen sein. Wir sind hier mittlerweile bei 57 Minuten. Bevor ich dich noch weiter langweile, du hast noch den Hafen-Geburtstag-Blues in den Knochen. Außerdem dürfen wir natürlich nicht vergessen, Niklas Süle hängt seinen Burger an den Nagel. Ist das das, wo du mich jetzt mit überrascht?
Nee, was ganz anderes. Okay. Bei mir sind es übrigens erst 51 Minuten. Ich weiß nicht, wessen Uhr hier falsch geht. Das erinnert mich so ein bisschen an Rostock. Ey, weißt du, bevor ich jetzt zu meinem Beitrag für die Rubrik komme, weißt du, was da gestern in Rostock passiert ist? Also ich habe viel erlebt im Fußball. Ne? Ich war im Maracana, ich war im Wembley, ich war im Holstein-Stadion. Aber das, was gestern im Ostseestadion passiert ist, weißt du, worauf ich hinaus will vielleicht?
Nee.
Es gab gestern 4 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, ne? Und der Schiedsrichter pfeift nach 3:30 ab. Ich war gestern für Magenta da, hab das Spiel kommentiert, hab mir nichts bei gedacht, so, ne? Dachte erst, ja, dann stimmt meine Uhr vielleicht nicht. Und dann schickt der Schiedsrichter die Spieler wieder raus und ich bekomme von dem LDS, dem Leiter der Sendung, im Ü-Wagen gesagt, das Spiel wird gleich noch 30 Sekunden fortgesetzt und dann gibt's einen Seitenwechsel und das Ganze, weil dem Schiedsrichter schlecht wurde, dem Schiedsrichterassistenten. Also, das heißt, der Schiedsrichter hat dann dafür gesorgt, dass beide Mannschaften nochmal die fehlenden 30 Sekunden der Nachspielzeit aus der ersten Halbzeit nachgespielt haben, hatten die natürlich gar keinen Bock drauf, die haben sich die Bälle an der Mittellinie eigentlich nur zugeschoben und haben sich halb kaputt gelacht und dann erst gab es den Seitenwechsel. Und daraufhin wurde dann regulär die zweite Halbzeit angepfiffen. Das alles, weil einem Schiedsrichterassistenten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schlecht wurde. Und deswegen hat der Schiedsrichter die Nachspielzeit nicht vollumfänglich ausspielen lassen, sondern hat die erste Halbzeit oder die Nachspielzeit der ersten Halbzeit 30 Sekunden zu früh beendet, damit sein Kollege sich ja wahrscheinlich einmal richtig schön erleichtern konnte. Also das war neu für mich und da war er sehr korrekt und sehr penibel und sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Hast du so etwas in ähnlicher Form schon mal erlebt?
Nee, erinnert natürlich so ein bisschen an den Kniefall, das war doch auch der Prager Kniefall, ne? An den Kniefall von Hopp und Rummenigge, ne? In Sinsheim, als man da händehaltend sich gegenseitig die Tränen aus dem Gesicht wischte, als doch es Beleidigungen gab gegen Dietmar Hopp. So ein bisschen dieses Ball- und Hin- und Her-Geschiebe kennt man natürlich von solchen Szenen, aber in Rostock kann man festhalten, lief alles mehr schlecht als recht dann zu dem Zeitpunkt, ne?
Ja, absolut. Vor allem beim Schiedsrichterassistenten. Ja, und ja. Die 30 Sekunden hätte wahrscheinlich niemand am Ende eingefordert, schon gar nicht der Verlierer. Am Ende ging das Spiel 5:3 für Hansa Rostock aus gegen den VfB Stuttgart 2. Und es war sehr, sehr skurril. Das fiel mir gerade ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Aber jetzt wollen wir zu meinem Beitrag für die Kultrubrik kommen. Wir sind ja immer noch mittendrin in der eine überrascht den anderen, auch wenn ich gerade eben einen kleinen Schlenker nach Rostock eingebaut habe. Ja. Mein Beitrag kommt so ein bisschen aus der Gala. Ich bin ja leidenschaftlicher Gala-Leser, ne? Also das weißt du ja sicherlich. Nein, ich bin auf die Idee gekommen, weil der VfL Osnabrück ja auch gestern in der dritten Liga für seine Saison belohnt wurde. Es gab die Meisterschale. Der VfL Osnabrück ist als Drittligameister geehrt worden und der wohl prominenteste VfL-Fan war auch nach langer Zeit mal wieder im Stadion. Das ist Harald Pistorius, der Bundesverteidigungsminister. Einige sagen ja auch, der VfL Osnabrück hat auch seinetwegen derzeit die beste Abwehr in der dritten Liga. Er war da und er hat das genossen. Er hat mitgeschunkelt und hat die VfL-Hymne mitgesungen. Ich will mit dir jetzt mal so ein paar Fußballpromis erraten, die Promi-Fans. Ich will dir ein paar Namen vorlesen und du sagst mir, welcher dann der Lieblingsverein des jeweiligen Promis ist. Also bei Harald Pistorius ist es der VfL Osnabrück. Welches ist der Lieblingsverein von
Jan Delay?
Werder Bremen.
Werder Bremen. Wir bleiben musikalisch in einer ähnlichen Richtung. Hip-Hop. König Boris.
König Boris ist Boris Pistorius, ne?
Nee, König Boris ist der ehemalige Frontmann von Fettes Brot.
König Boris ist Boris Becker, ne?
Der FC Bayern München.
Nee, Fettes Brot, St. Pauli, natürlich.
Ja, FC St. Pauli. Ja. Er hat auch vor kurzem ein Buch geschrieben über seine Leidenschaft, die Leidenschaft über sein Fan-Dasein beim FC St. Pauli. Tim Melzer. Welchen Lieblingsverein hat Tim Melzer?
Tim Melzer ist, meine ich, eigentlich HSV, ne?
Ja, das stimmt. Und dann Mark Forster.
Mark Forster ist Kaiserslautern-Fan.
Ja, absolut richtig.
Till kommt her.
Schweiger. Till Schweiger.
Also ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der erste FC Grauburgund immer noch in der ersten Liga spielt. Also das ist eigentlich mein Lieblingsverein. Also aber außerhalb der Lindenstraße würde ich sagen, Till Schweiger, das ist der Schweiger nochmal für Fan. Ich würde sagen, auch Hamburg?
Nee, aus Bayern.
Bayern München?
Ja. Apropos Bayern, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, welchen Verein supportet der?
Er ist der Klubberer.
Ja, 1. FC Nürnberg. Timo Boll, die deutsche Tischtennislegende.
Timo Boll ist ja eigentlich ein Hesse, der wohnt da ja auch im Odenwald, da die Ecke. Und zwar hat er aber natürlich für Tennis Borussia Düsseldorf auch lange gespielt. Ich würde trotzdem tippen, dass er Eintracht Frankfurt-Fan ist.
Ja, könnte man.
Oder Darmstadt.
Nee, weder noch. Könnte man beides meinen. Er ist Fan von Borussia Dortmund und ist sogar seit 2025 offizieller Markenbotschafter des BVB.
Okay.
So, wir.
Boll Russia Dortmund.
Frank-Walter Steinmeier. Die Rede ist von unserem Bundespräsidenten. Welchen Verein unterstützt Frank-Walter Steinmeier?
Frank-Walter Steinmeier ist wahrscheinlich. Wer ist Frank-Walter Steinmeier? Ich sag so Hertha BSC oder irgendwie sowas.
Nee, Schalke 04.
Bonner SC.
Schalke 04.
Okay, ja.
Sebastian Vettel, der frühere Formel-1-Weltmeister.
Das weiß ich, der ist Heidenheim, oder?
Nee, du hast den Verein Stuttgart? Eben schon mit Timo Boll in Verbindung gebracht.
Frankfurt?
Eintracht Frankfurt, exakt.
Aber der kommt doch aus Heppenheim, ne?
Ja, aber das ist ja auch in Hessen.
Okay, gut. Ja.
SMUDO, Smudo.
Stuttgart.
VfB Stuttgart, genau. Bela B.
Bela B. St. Pauli.
Ja, Bjarne Mädel, der Schauspieler. Guter Schauspieler.
Bjarne Mädel ist wahrscheinlich HSV, oder?
Ja.
Heiner Lauterbach ist Bayern München?
Nee, 1. FC Köln. Zwei habe ich noch.
Okay.
Jetzt werden wir international. Tom Hanks.
Tom Hanks, was soll ich wissen, was Tom Hanks für ein Fußball? Tom Hanks ist Hanks. Nee, weiß ich nicht.
Ja, macht auch nur deshalb Sinn, weil wir vorhin über den Verein gesprochen haben. Es ist nämlich der Gegner des SC Freiburg im Europa-League-Finale. Tom Hanks ist Fan von Aston Villa. Und last but not least, Fabian Wittke, auch sehr prominent.
Fabian Wittke ist... dazu muss ich natürlich sagen, hier ist Daniel Günther und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jedes Wochenende Fan von einem unterschiedlichen Verein, also manchmal von dem Fabian Wittke auch Fan ist, aber wenn ich nach Flensburg eingeladen bin, dann bin ich natürlich auch gerne in Flensburg und hänge mir da den Schal um. Genauso würde ich das natürlich auch machen für VfB Lübeck und alles, was hier bei uns im Land ist, zwischen den Meeren. Ne? Also ja, das kann ich nur sagen. Fabian Wittke ist ein Topmann, sage ich jetzt hier im Podcast. Und morgen würde ich bestimmt auch vielleicht was anderes sagen.
Und er ist auch Bayern München-Fan, ne?
Daniel Günther, wie gesagt, also egal, wo du bist... Daniel Günther wird immer schon da sein und einen Schal umhaben der beheimateten Mannschaft. Also von daher, ja. Aber er macht's ja schon.
Und ich sag dir mal was. Wenn Christian Günther mit dem SC Freiburg die Europa League gewinnt, dann ist Daniel Günther wegen Christian Günther SC Freiburg-Fan. Ich sag's dir.
Ja. Genau. Günther Christian. Daniel Günther.
So. Anstoß Ultras wissen, was
Schreiben
jetzt
Sie
kommt.
Schreiben Sie es rein. Fischer ist schuld. Ja, was kommt jetzt? Was ist eigentlich mit Niklas Süle? Interessiert dich gar nicht. Nee, mehrfacher deutscher Meister, Champions League Gewinner, dies, das, ja, Ananas, 30 auf, Jahre. Ne? Michael Augustin sagt nicht einmal was dazu. Herzlichen Glückwunsch. Nein, gar nicht. Einfach nur.
Ja, was soll ich denn dazu sagen? Der hört auf. Ja, soll ich jetzt traurig sein? Hat jetzt auch keine so tragende Rolle mehr gespielt bei Borussia Dortmund. Ne? Also ich glaube, wenn er für Albert Rieras Vereine spielen würde, der legt ja einen sehr hohen Wert auf einen sehr niedrigen Körperfettanteil, dann hätte Niklas Süle die letzten paar Minuten nicht mehr bekommen. Die hat er ja gestern nochmal bekommen von Niko Kovac. Er durfte ja nochmal rauf auf den Rasen des Signal Iduna Parks.
Bei uns Arbeitern, ne? Du bist ja auch im Arbeiterviertel, da sagt man ja so Rente mit 67, bei Niklas Süle sagt man Rente mit 105 Kilo, ne?
Möglicherweise.
Wenn Niklas Süle mit 105 Kilo in Rente geht, ja, wie auch immer. Aber ja, gut, was kommt jetzt? Es bleibt jetzt wieder eine Woche Leere. Auf dich wartet der Urlaub, auf mich wartet die Tristesse. Ja,
auf mich wartet der Urlaub und dann kommt das Gegenteil von Urlaub. Ich glaube, es wird keine Reise ins Naherholungsgebiet, wenn ich mich am Samstag aufmache ins Millerntor-Stadion, um den FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg spielen zu sehen. Das wird spannend und darauf freue ich mich. Ich kann gar nicht sagen, dass ich mich darauf freue, aber ich bin da, ich bin dabei und ich werde das journalistisch begleiten. So, und es gibt noch einen Song von mir für die Spotify-Playlist. Vielleicht ist das auch so ein Motto. Eigentlich müsste der Song von dir kommen, weil du hast ja gerade versucht, allen FC St. Pauli-Fans ein bisschen Mut im Kampf um den Klassenerhalt zu machen. Denn der Song, der von mir kommt und eigentlich von dir kommen müsste, ist It Ain't Over Till It's Over von Lenny Kravitz.
Natürlich, das ist der richtige Song. Für die Fans des FC St. Pauli. Ich habe noch einen Song und zwar gibt es eine Believe-Version. Du kennst ja den Song von Cher, Believe, ne? Und wir packen auf die Playlist ganz genau diesen Song, Believe. Allerdings von Jackie Boom und No Wi-Fi. Viel Spaß damit. Ihr geilen
Schnitten. Nur Wi-Fi, kein Internet. Gut, dass wir das heute hatten, sonst hätten wir diese Folge nicht aufzeichnen können. Ja, die nächste dann wieder face-to-face, wir beide in einem Raum, entweder im Noble-Nobelviertel oder im Arbeiterviertel oder ganz woanders auf einer sonnigen Südseeinsel oder auf Ibiza. Die Schalker waren ja vor kurzem auch auf Ibiza und zack, haben sie dann am darauffolgenden Spieltag mit 0-3 beim 1. FC Nürnberg verloren. Aber das hat dann niemanden mehr gestört. Aber gut, Vereine, die sich im Saisonendspurt hängen lassen, können ja auch über Abstiegskampf und Meisterentscheidung und alles mögliche mitwirken, mitbestimmen. Die Meisterentscheidung in der Bundesliga ist natürlich schon längst gefallen. Seit dem Nikolaustag wissen wir ja, dass der FC Bayern München deutscher Meister wird. Und noch ein Ergebnisservice, den wir natürlich allen Anschlusshörern schuldig sind. Das Spiel Mainz 05 gegen Union Berlin ist zu Ende gegangen. Mainz hat verloren mit 1:3. Fangen die also auch schon an, sich hängen zu lassen? Ich mache mir große Sorgen. Ich mache mir große Sorgen für das Saisonfinale und um den FC St. Pauli. Und mit diesen großen Sorgen entlasse ich euch jetzt in den Feierabend, in den Rest, den der Sonntag noch zu bieten hat. Und dich in eine hoffentlich angenehme Woche. Ich frage dich aber vorher noch, wo bist du denn nächste Woche?
Ich mache am Wochenende tatsächlich über einen sehr erfolgreichen Torjäger in Schleswig-Holstein in einer unteren Liga einen Fernsehbeitrag und außerdem bin ich am Sonntag auch noch unterwegs. Von daher vielen Dank für die Nachfrage. Du hast Ibiza angesprochen. Müsste ich mich entscheiden zwischen eine Woche Ibiza oder diesem Podcast? Du würdest mir sehr auf Ibiza fehlen.
In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Danke fürs Einschalten. Tschüss, tschüss, tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.